Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
Herzlich willkommen zu meiner aktuellen Folge Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Heute freue ich mich ganz besonders, Stefanie Hering bei mir begrüßen zu dürfen. Liebe Stefanie, schön, dass du es hierher geschafft hast.
Herzlichen Dank für die tolle Einladung. Ich freue mich.
Wir haben ja schon oft ein bisschen drüber gesprochen und jetzt haben wir es endlich hingekriegt. Genau. Alle sind in Sommerferien gefahren, nur wir sind in Berlin.
Ja, Berlin und die Zeit ist am schönsten.
Finde ich auch, die Straßen sind relativ
leer. Genau, man kann es genießen.
Ich habe auch natürlich heute wieder einen schönen Champagner aufgemacht. Und zwar ist das ein Champagner, der aus 100% Pinot Noir ist und 24 Monate auf der Hefe in der Flasche gereift ist. Er ist letztes Jahr, also genau vor einem Jahr, degorgiert worden und hat, und das mag ich besonders, eine Dosage Zero. Also ist ein Brut Nature und hat damit keinen Zuckerzusatz bekommen. Das ist sehr, sehr trocken. Das schmecken wir auch. Aber das Schöne daran ist, dass bei so einem Champagner eben auch das Terroir dann sehr schön zur Geltung kommt und dann eben auch diese Individualität.
Und die schöne Farbe, ja.
Und die schöne Farbe. Dann stoßen wir einmal an. Schön, dass du da bist.
Danke. Herzlich willkommen. Danke sehr. Köstlich.
Also man muss sagen, ich glaube, der Champagner geht heute relativ schnell in den Kopf.
Geht immer.
Bei 31 Grad draußen. Aber für euch versuchen wir, einen klaren Kopf zu bewahren. Liebe Stefanie, wir kennen uns ja nun schon viele Jahre und begegnen uns auch regelmäßig auf Veranstaltungen, unter anderem auch bei meinem Ladies Lunch, der auch dieses Jahr schon stattgefunden hat.
Sehr tolle Institution, muss ich da sagen.
Dankeschön. Und da geht es ja auch um Sichtbarkeit von Frauen, so ein bisschen das, was ich ja auch mit diesem Podcast mache. Aber ich möchte mit dir heute nicht nur über dein außergewöhnliches Porzellan sprechen, sondern über deinen Weg als Unternehmerin, über deine Verbindung zur Spitzengastronomie und darüber, wie man über Jahrzehnte eine internationale Marke aufbauen kann.
Da reicht uns die Stunde nicht, aber wir fassen uns
kurz. Wir versuchen es. Vielleicht ein ganz klein, ganz, ganz, ganz kurzer Umriss, wie du dahin gekommen bist. Und dann eigentlich die elementare Frage, wie bist du zu diesem Werkstoff Porzellan gekommen?
Ich glaube, ich bin ein Kind meiner Zeit, also Anfang der 80er. War das Handwerk, auch das angewandte Handwerk, groß, nicht nur in Mode, sondern es war angesagt, ob man nun Florist oder Töpfer oder Goldschmied oder all diese Berufe, die waren natürlich, es war so dieses, die alternative Bewegung. Und ich habe tatsächlich die Berührung mit, ich wollte ein Hobby machen während der Schulzeit und habe damit die Berührung zu Ton bekommen. Und durch dieses Arbeiten damit wurde mir dann von den entsprechenden Lehrern eine Begabung attestiert, die dahin führte sogar, dass die Lehrerin Helga Mietze zu meinen Eltern ging und sagte, wenn's eine kann, dann die, lass die mal so eine Ausbildung machen. Und tatsächlich habe ich dann also eine Töpferlehre gemacht in Besigheim bei Ludwigsburg 3 Jahre lang. Und danach habe ich dann schon festgestellt, oh mein Gott, wie will ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen in Deutschland? Das ist ja eigentlich utopisch. Und habe mich dann ins Ausland vorgewagt und bin nach Irland, nach Dänemark, habe sozusagen meine Gesellenzeit im Ausland verbracht, um über einen Töpfer aus Thüringen, bei dem ich gearbeitet habe, aber in der Nähe von Pfäffingen bei Tübingen, der gerade aus der DDR ausgewiesen wurde, aber ein exzellenter Handwerker war. Und da habe ich dann zwar auch kein Geld verdient, aber wenigstens ganz viel gelernt. Und so fing die Karriere an. Und dann merkte ich durch all diese Stationen, die ich machte in verschiedensten Unternehmen, was ich mag, was ich nicht mag, was ich für mich selber brauche in meinem Leben. Und habe dann beschlossen, jetzt studiere ich nochmal. Und dann habe ich nochmal 3 Jahre Design studiert mit dem Fokus auf die Keramik in Höhergrenzhausen im Westerwald. Da sind die ganzen Tonvorkommen und das war eine Fachschule, die bedingt durch den Förderverein, denn die hatten ein, wie ein Schlaraffenland war für mich. Und ich konnte 3 Jahre lang ausprobieren, testen, entwickeln und auch mich selber finden. Also ich habe das tatsächlich für mich selber studiert, um rauszufinden, welche Message ich eigentlich in die Welt setzen möchte und habe mich dann 92 in Berlin selbstständig gemacht.
Gab es da einen bestimmten Moment, der ausschlaggebend war, dass du gesagt hast, jetzt muss die Selbstständigkeit kommen?
Also es war tatsächlich durch diese Erfahrung in den verschiedensten Ländern und Betrieben war für mich ganz klar, okay, das will ich selber machen und ich kann es auch selber besser, also so, dass es für mich passt. Aber es war natürlich klar, es ist eine irre Herausforderung und ich habe das am Anfang mit einer Partnerin oder Studentin, wir haben bei derselben WG gewohnt und beide in Höhe studiert und gesagt, ach komm, lass uns gemeinsam selbstständig machen. Und da war es eher spannend herauszufinden, in welcher Stadt möchte ich das sein in Deutschland. Und klar, in Großstadt musste es unbedingt sein, nach dem Westerwald, da musst du raus. Und dann Düsseldorf, Hamburg, München, aber dann war natürlich Berlin in der Zeit des Umbruchs nach der Wende. Und das war eine Stadt, in der alles möglich war, wo man auch nicht abgestempelt wurde, wenn man keine Zwiebeltöpfe keramisch herstellt, sondern eben vielleicht ein bisschen anders und ein bisschen größer denkt und internationaler denkt. Und Berlin war zu der Zeit ja im Gespräch in der ganzen Welt und kannte jeder. Und für mich aber das Allerwichtigste ist die liberalste Stadt, die wir in Deutschland haben. Und deshalb bin ich immer noch sehr gerne hier.
Ach, schön. Welches Jahr war das Jahr deiner Gründung?
92.
92,
ja.
Wow.
Mit
24. Wow.
Ja, es ist schon Wahnsinn. Also ja, ich habe es getan. Und wenn ich überlege, mit was ich angefangen habe und was wir verdient haben, und teilweise war es so, dass man freitags nicht wusste, wie man das Zugticket oder das S-Bahn-Ticket für nach Hause, aber immer tauchte dann jemand auf und es passte immer wieder. Also es war immer alles im Fluss und ging so seines Weges. Aber für mich war Berlin als Base natürlich super. Auch die Szene, die wir hier in Berlin hatten. Und meine erste Werkstatt war im Prenzlauer Berg in der Lüchener Straße. Das war natürlich spannend. Es war eine alte Paketausgabestelle. Unsere Freunde waren viele Architekten, die uns dann halfen, dieses Ding mal kurz innen drin ziemlich interessant umzubauen. Und da hatten dann wir beide, der Wiebke Demann und ich, unsere Werkstatt drin, zwei getrennte Werkstätten unter einem Dach. Und so fing das Ganze an, ja.
Du hast ja Design studiert und das ist ja auch das, wenn ich mir jetzt deine Sachen anschaue, wenn ich das so Revue passieren lasse, als ich so in die Gastro gekommen bin, 95, 97, ich habe dich immer irgendwo gesehen und mit sehr viel Ehrfurcht die ganzen Jahre, dieses einzelne Stück, ich kann mich auch noch erinnern, dass Tim damals immer sehr ehrfürchtig für diesen Sachen stand. Diese Design-Ideen, fließen dir die zu oder sind das so Sachen, die dir nachts entstehen oder ist das eher so ein Prozess? Oder
die sind schon in mir drin, diese ikonografischen Oberflächen, mit denen ich an den Start bin 1992, die sind ja heute noch fester Bestandteil der Kollektion. Da ging es mir in der Zeit, auch während des Designstudiums, rauszufinden, was ist meine Message und wie kann ich ein Produkt, das von Hand hergestellt werden, so wiedererkennbar machen, dass ich nicht erst umdrehen muss, um rauszufinden, woher es kommt. Also für mich ist Signatur absolut wichtig für die Identität und ich finde, das ist auch was sich widerspiegelt in der Gastronomie. Also die Spitzenköche, die sich identifizieren können, wenn die eine Aussage haben, eine Wiedererkennbarkeit haben in ihren Geschmäckern und in ihren Kreationen, dann ist es was, wo ich immer dran zurückblicken kann. Dann kann ich Geschmäcker wieder abrufen, auch Jahre später. Ich habe Erlebnisse, die sind einzigartig und genau so bin ich an meine Arbeit ran. Geschirr war von Anfang an mit dabei. Das war damals natürlich von Freihand gedreht auf der Töpferscheibe. Aber ich muss sagen, ich war schon technisch sehr begabt und ich konnte das umsetzen, was ich mir ausgedacht habe. Das ist schon ein Geschenk. Und wenn man dann das ganze Technische, was an der Hochschule mit dazu kam, Glasurtechnologie, Brenntechnologie, die ganze Physik und all dieses chemische Rechnen, dann hat man auch noch die Grundlage, das ist wie beim Kochen lernen, Rezepte, also wie funktioniert das Ganze in der Biochemie. Und das gibt dir ein Fundament. Und wenn du dann die Kreativität on top packst und sagst, so, jetzt begebe ich mich auf die Suche und ich erfinde ja das Porzellan nicht neu, ich erfinde auch das Biskuit nicht neu. Also ich bewege mich in einem Medium und mit einem Material, das 1300 Jahre Geschichte hat. Wo hole ich das ab und wo möchte ich es hinbringen? Das war mein Thema. Ich respektiere die Vergangenheit, aber ich möchte nicht stehen bleiben. Ich möchte eigentlich das Ganze transformieren in das nächste Jahrzehnt, Jahrhundert. Aber durch die Beständigkeit, die das Material bringt, muss ich auch verantwortungsbewusst mit Gestaltung umgehen, weil ich arbeite mit Human Resources, ich arbeite mit Energie, ich arbeite mit Dingen, die ich bewusst einsetzen sollte, um eben keine Verschwendung zu schaffen. Und dann möchte ich ein Produkt schaffen, das lange hält, wo Leute lange Jahre Freude dran haben und das für mich also tatsächlich Signatur ist. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, aber in der Art und Weise ist dann natürlich umzusetzen, erfordert eine gewisse Kompromisslosigkeit.
Mhm. Bist du für diese Kompromisslosigkeit, ich nehme an, vor allen Dingen in den jüngeren Jahren, als du am Anfang gestanden bist, kritisiert worden?
Klar, man diskutiert ja oft mit Studenten oder anderen, wo es dann halt, ach, das hast du doch alles vorher gewusst. Dann sind nein, also ich habe gewusst, wo ich hin möchte. Und ich habe auch an das geglaubt, was ich für mich erschaffen habe in der Zeit während des Studiums und wie ich nach draußen. Klar, das ist in Bewegung und man entwickelt sich weiter. Wenn man Stücke von 92 anguckt, Stücke heute, die sind natürlich, Gott sei Dank, haben sich weiterentwickelt. Aber sie sind immer noch wiedererkennbar. Und es ist etwas, ein Ziel vor sich zu haben und auch daran zu glauben, dass das gut ist. Das war für mich immer ganz wichtig. Ich habe nie Kompromisse gemacht, wenn es um Hering ging. Ich habe parallel für die Industrie gearbeitet. Die sind auf mich gekommen und haben gesagt, kannst du für mich entwerfen, für Rosenthal, für Bernardo, für Gietekren, Willerumbuch, für all die entworfen. Bei ganz vielen habe ich meinen Namen gar nicht zur Verfügung gestellt, weil ich gesagt, das versteht keiner, wenn er dann guckt, was macht eigentlich Hering. Okay. Aber bei meiner eigenen Linie habe ich tatsächlich keine Kompromisse gemacht. Und das hat ein bisschen gedauert, bis es Leute kapiert haben. Und es gibt eine sehr lustige Anekdote eines Schweizer Kunden aus Zug, der jedes Jahr kam von Anfang an auf die Messen und kaufte immer ein. Und irgendwann fragte ich ihn, sagen Sie, verkaufen Sie das eigentlich alles? Und dann hat er gesagt, nein, ich habe noch nichts verkauft. Und dann habe ich gesagt, dann verkaufe ich Ihnen jetzt nichts mehr. Das geht doch nicht. Und dann hat er gesagt, das ist meine Entscheidung. Und dann kam er nächstes Jahr wieder. Ich sage, also jetzt ehrlich mal, warum sind Sie noch hier? Und dann hat er gesagt, ist alles weg. Ich habe Ihnen gesagt, es braucht ein bisschen Zeit, aber es ist alles weg. Ich habe alles verkauft. Und dann habe ich gedacht, okay, wow. Also das ist dieses, man muss manchen Dingen auch Zeit geben. Und klar, dann diesen langen Atem zu haben, das ist auch nicht immer einfach. Ja. Und das kann auch mal schief gehen. Aber es ist schon was, wo ich so merke, okay, es ist in dem Beruf, wo wir tätig sind, also sich ein Geschirr zu kaufen, das ist ja wie eine Immobilie kaufen, teilweise Entscheidungen von 9 Monaten, bis einer sagt, jetzt tue ich's. Und gestern Abend hatte ich eine nette Unterhaltung mit unserem früheren Bürgermeister und Harald Christ, der sagt, dein Geschirr, das habe ich von Anfang an gekauft, steht immer noch da, wie neu. Da ich sage, ja, genau das ist es. Wir suchen stetig neue Kundschaft, weil wenn die mal dabei sind, ja, die bleiben dabei, das ist klar, aber die Investition findet nur einmal statt. Aber es ist trotzdem was Schönes, also dieses Begleiten, dieses Wachsen und dann natürlich die Mund-zu-Mund-Propaganda, die man braucht als so kleines Unternehmen. Das schaffst du nicht mit einem, da gibt es kein Werbebudget oder Riesenwerbeetat. Das schafft man eigentlich nur durch Ehrlichkeit, finde ich, und durch tatsächlich eine Leistung, die man vorweisen kann, die standhält. Dieses Proof of Concept, dass es kein Fake ist. Und das, wenn das dann international gespielt wird, dann wird man eigentlich durchempfohlen. Also es ist eine reine Empfehlungskultur. Und die spielen wir mittlerweile international und haben bis heute in 70 Länder geliefert. Das ist schon irre. Das ist auch das, was einen stolz macht, dass deine Arbeiten wir dringen ja in Privatsphären ein. Also man weiß, wie heilig einem die Küche zu Hause ist, was da eigentlich stattfindet. Es ist in der Familie drin und hat sehr viel Persönliches, was man da auch preisgibt als Kunde. Und wenn man das schafft, dann da drin zu stehen in so vielen unterschiedlichen Kulturen, das ist schon, also ich muss sagen, es ist mit das Schönste an meinem Job, dass ich also auf der ganzen Welt letzten Endes zu Hause bin.
Und da hast du mir ja vorhin schon mal ein Beispiel genannt, wo die ganze Welt ist. Du warst letzte Woche auf dem Konzert von
Lenny Kravitz, ja. 2003 hat er das erste Mal Hering gekauft und großartige Stücke, die eigentlich museale Stücke waren, die auch in Museen stehen, in Sammlungen stehen. Und ich wusste nie, wo die hingingen. Und dann kam eine Veröffentlichung in der AD 2003 und da war es auf dem Titel drauf und dachte ich, da sind sie. Jetzt, also viele Jahre später, haben wir uns endlich persönlich getroffen, war sehr lustig. Und wir sind beide durch, ich glaube, genauso lange im Dienst auf zwei Ebenen, aber beide noch on the spot. Das ist, ich glaube, wenn man brennt für seine Arbeit, dann ist es egal, ob man Sänger, Keramikdesign, was auch immer macht. Ich glaube, das ist dieser Thrill, den man hat und dieses auch, was einen anregt, weiterzumachen, einfach weiterzutaufen, nicht aufzuhören. Und in Jobs wie unseren, klar, also ich sage immer, wir sind geübt im Surfen, Bordsteinkante surfen, weil mal hast du Oberwasser, mal hängst du wieder ganz weit unten und das ist nie, da lässt sich nie eine Regelmäßigkeit oder auch so eine Gewohnheit abbilden, weil man von so vielen Faktoren abhängig ist, dass es, also da kannst du nur beweglich bleiben und auf mehreren Tanzbeinen schwingen, dass du weißt, okay, je nachdem, wo es ist, tariere ich es entsprechend aus.
Wie kam es denn dazu, dass du so stark in die Gastronomie gegangen bist? Weil ich würde mal sagen, ich persönlich sehe das so, dass wenn Köche diese Dinge von dir nutzen dürfen, dieses, für sie ist das ja alles was Besonderes. Ich kann ja nur als Gastronomin von meiner Richtung aussagen, das sind natürlich auch, wenn man so einen Teller hat, gibt es ja so verschiedene Ebenen, die da stattfinden. Erstmal kann der Koch, sieht der sein Gericht da wirklich optimal dargestellt? Konkurriert das mit dem Porzellan oder nicht? Die Frage ist, wir in der Gastronomie, egal wie groß oder klein das Restaurant ist, wir haben ja auch viel Bruch, ne? Das geht ja kaputt und weiß ich nicht was. War das eine Herausforderung für dich, damit im Kopf auch so ein bisschen zu dealen, dass da viel passiert, dass es da verschiedene Ebenen gibt, die da stattfinden? Gab es da so einen Schlüsselmoment?
Also ehrlich gesagt habe ich das Geschirr angefangen und nicht im geringsten an die Gastronomie gedacht. Weil für mich klar war, das war die Zeit Anfang der 2000er, wo die Köche auch entsprechende Star-Kults und Küche anders gesehen wurde und auch die Gastronomie anders gesehen wurde. Aber für mich war damals eigentlich hauptsächlich wichtig, wie kriege ich ein Manufakturgeschirr in das 21. Jahrhundert mit einer absoluten Wiedererkennbarkeit und weil ich diese Biskuit-Oberflächen, für mich ist das pure Porzellan, das ist eine Magie, weiße Erde zu haben und die auch nach einem hohen Brand von 1400 Grad, also in einer Härte hinzukriegen. Die nächste Härte ist der Diamant, also die eine Oberfläche hat, die absolut lebensmitteltauglich ist. Also da kann rein und raus und da haftet nichts dran, weder Gerüche noch sonst was. Also ich komme eher von der Warte, hatte dann einen Nachbarn, unsere Kinder gingen gemeinsam in den Kindergarten, Thomas Wirz, der damals bei Veuve Clicquot früher, und der sagte, was macht ihr eigentlich? Und ich sagte, ah, wir entwickeln gerade ein Geschirr. Und dann hat er gesagt, das muss in die Gastronomie. Und ich sagte, echt, das können die nie bezahlen. Wenn ich perfektes Handwerk und die Exzellenz möchte, dann brauche ich Top-Mitarbeiter. Die müssen, damit sie überhaupt weitermachen können, so viel verdienen, damit sie ihr Leben davon bestreiten können. Und ich habe die Energiekosten, ich habe all dieses und da hängt jetzt keine große Profitmarge drauf, aber dein Betrieb muss ich ja wenigstens rechnen, also deine tagtäglichen Kosten und Vertriebskosten. So, und da kommt ein Stückpreis raus, der eher einer anderen Manufaktur, wie wir die KPM heißen, Nymphenburg, also eher diese Preisklasse. Das ist natürlich in der Gastronomie nicht wirklich angesagt, diese Preisklassen. Aber ich fand es interessant, weil er sagte, nein, du musst das zeigen. Und dann sind wir eine kleine Tour nach Nürnberg und haben unterschiedlichsten Leuten vorgestellt, bevor wir es auf die Messe, und war erstaunt über diese Feedbacks, die da kamen, und dachte, okay, also es ist schon ein Bedarf da und auch eine Sehnsucht nach was anderem, so ein Desire, ja. Wir haben es auf Messen vorgestellt in Paris, in Frankfurt und in New York. Und es war unglaublich, die Leute sind nicht mehr vom Stand, die Agenten aus Spanien, die blieb stehen und gesagt, ich gehe erst vom Stand, wenn ich die Agentur für das Geschirr kriege. Und der erste Koch, der es in Spanien gekauft hat, war Santi Santa Maria und hat daraufhin andere, ja, wir waren in Chicago auf der Messe, dann war Thomas Keller, Charlie Trotta, Laurent Gras, und die gingen alle wie nach dem Motto, es hat seinen Preis, aber it's damn good, ja. Und dadurch, dass ich das, was wir erschaffen haben, auch von den Oberflächen her und auch in wirklich der jetzt auch ja jahrzehntelangen tollen Zusammenarbeit mit der Porzellanmanufaktur in Reichenbach und deren Machern dort, haben wir das auch in eine Exzellenz getrieben, von den Oberflächen, von der Benutzbarkeit, von der Härte, dass, wenn man das normal behandelt, wirklich ewig hält. Und die Bruchrate ist tatsächlich sehr gering. Wir haben am Anfang mit weitaus mehr gerechnet. Und die meiste Bruch, da muss ich ehrlich sagen, da liegt's nicht am Geschirr. Da liegt's tatsächlich an den entweder zu kleinen Spülküchen oder die Logistik, die versagt. Wenn man das aber in Reihe bringt, dann hat man da sein Leben lang. Also wir haben viele tolle, voll ausgestattete Häuser. Die sagen zwar, okay, das ist einmal ein Investment, aber ich habe es so viele Jahre und ich habe aufgrund der Oberflächen und dieses Art von Bausatzsystems, wie es entworfen ist, kann ich so eigen damit umgehen, dass es immer und stetig neu bleibt für die Kundschaft. Und dann kommt man zu dem Punkt, was ist eigentlich diese Balance zwischen der Kulinarik, die drin liegt, und das Gefäß an sich. Und da ist man wie bei dem japanischen Kaiseki und diese 50-50 ist es eigentlich. Unser Auge ist mit. Und was beim Biskuit hinzukommt, das war eine interessante Erfahrung, die ich machte damals im Margot.
Ach, wie das Margot.
In Berlin, der Michael Hoffmann, großartige Küche, und er brachte das an den Tisch, und das war auch für mich, muss ich sagen, auch eine, unter anderem auch Tim Raue, die Restaurants, die alle zu der Zeit in Berlin waren, wo ich eigentlich erst den richtigen Einstieg in die Sterne-Gastronomie bekommen habe und die Berührung damit. Und ich weiß noch, nachdem Michael, der sagte, also jetzt habe ich auf deinen Arbeiten gekocht, jetzt zeige ich dir aber auch meine Kunst. Und das ist, glaube ich, das Spannendste, dass ich mit all den Spitzenköchen in der ganzen Welt, wir alle wirklich freundschaftlich verbunden und wir pflegen einen Dialog, weil ich respektiere deren Arbeit und lasse mich inspirieren von dem, wo Trends hingehen. Umgekehrt entwickle ich Dinge, wo ich sage, ha, wenn du das anders darstellst, hat es noch einen viel höheren Wert. Also es ist so ein Dialog, den ich sehr schätze und der immer weitergeht. Aber was dort passierte bei Michael an einem Abend, der hatte noch nicht so viel Teller im Einsatz und er servierte an einem Tisch für vier Personen. Zwei hatten vollklassierte Teller und zwei kamen mit dem Biskuit in Berührung. Und die mit dem Biskuit in Berührung kamen, die setzten sich aufrecht hin und nahmen diesen Teller in die Hand und streichelten ihn. Und ich so dachte, ah, Wahnsinn, das hat sonst keiner gemacht. Das macht sonst keiner, vollklassierte Teller streichelt keiner. Aber diese Haptik, die kommt, und diese Sensibilität, diese Emotionen, und dann hat man den Menschen.
Eine gewisse Interaktivität.
Du kriegst die Interaktivität. Und was ich noch erstaunlich fand, dann Jahre später war ein Versicherungsunternehmen, das da seine Jahresversammlung in dem Restaurant gemacht hat, 40 Leute, die haben hinterher einen Brief geschrieben ans Restaurant und gesagt, danke für das einzigartige Essen, aber unglaublicherweise haben sich die Menschen auf das Essen konzentriert und nicht auf die Dialoge über Arbeit und sonst was, weil alles stimmte. Also die Tischkultur stimmte, die Kulinarik stimmte. Deshalb all dieses Gesamtkunstwerk, damit kann man Menschen dann schon für diese Art von Kunst begeistern und sensibilisieren. Wenn du schön kuratierte Erlebnisse hast an so einem Abend, das ist was, was du mit nach Hause nimmst. Ja? Und es hat einen Wert. Ich bin zu einer Zeit an den Start, da war der Handel, wollte eh keine neuen Lieferanten aufnehmen. Und für mich waren tatsächlich die Restaurants, die mit mir gearbeitet haben, weltweit, das waren meine besten Showrooms am Ende. Aber nicht Showroom in dem Sinne, jeder konnte eigentlich für sich mit Zeit sich etwas widmen, wo man sagt, das passt oder finde ich gut, finde ich nicht gut. Ganz, ganz spannend. Spannende Zeiten. Sind immer noch spannend.
Ja, ja.
Kommen immer neue Länder dazu.
Das heißt, wo produziert ihr denn jetzt?
In Thüringen. Wir produzieren das ganze Porzellan in Thüringen und das Glas produzieren wir in Tschechien. Und eine Serie, die andere Farbgläser haben wir in Polen. Mir ist es ehrlich gesagt egal, in welchem Land die sitzen. Aber dieses Können und diese Einzigartigkeit, das ist das, was mich triggert. Und klar kann ich nicht alles selber machen. Und Gläser, ich habe nicht das Glasblasen gelernt, also suche ich mir die es beherrschen und die meine Entwürfe umsetzen können oder die mir dann im guten Ping-Pong vielleicht noch mehr Ideen geben oder bei manchen Dingen dann sagen, okay, Grenzen des Materials erreicht und sowas. Und dadurch entsteht dann wieder Neues und neue Konzepte und eine neue Denkrichtung. Und so machen wir da gerade weiter. Wir arbeiten gerade an einem Papierprojekt in Japan und mit Papierschöpfern.
Okay.
Und also das geht so, geht immer eine Ebene weiter und Materialien kommen dazu. Und jetzt sind wir gerade an einem Table as a Ritual für ein neues Projekt. Für mich ist es eine Reise, die man angetreten hat, die immer weitergeht und die auch in jeder Kultur anders bespielt werden kann. Also wir sind viel in Asien unterwegs, aber wir sind auch in den USA, Europa und trifft natürlich aber auch durch solche Begegnungen auch andere Handwerker mit Handwerkskünsten, die einen sehr begeistern, wo man sagt, oh, wäre das was? Könnte man da einen Dialog schaffen, dass man auch über die Grenzen hinweg arbeitet und Dinge miteinander bekannt macht, weil dass das immer noch nicht, sag ich mal, aktiv im Vertrieb gelandet, die exzellente Handwerkskunst, damit auch die Handwerker alle am Ende davon leben können. Weil wir sagen immer, wir leben von Aufträgen, wir leben nicht von Spenden. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, bis heute immer noch nicht so ganz durchgesetzt habe. Man möchte immer das Feinste, das Beste vom Beste haben, aber ist nicht bereit dafür, dann die entsprechende Taler auf den Tisch zu legen. Das muss man halt, wo ich sage, man braucht vielleicht nicht so vieles, aber man sollte sich dann das Gute leisten oder das Stück für Stück, dann hat man auch länger was. Die Maschine kann schon viel und KI-bisch unterstützt bestimmt auch im Werkzeugbau und in allem, was man so für Traumvorstellungen hat. Aber in der Keramik ist das Schönste, am Ende muss es tatsächlich der Mensch machen und der Ofen das Feuer entscheidet und nicht die KI. Somit bleiben wir noch authentisch.
Wie viele Menschen, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind denn an diesem Prozess beteiligt, dass ich dann zum Beispiel, ich habe gesehen, oben im KDW in der Abteilung hast du ja auch was stehen, damit ich da was einkaufen kann.
Also in der Produktion in Thüringen, da sind gerade so um die zwischen 20 und 25 am Werk. Wir selber haben gerade aktuell 12 Mitarbeiter und dann haben wir aber auch noch Agenten im Ausland sitzen, die für uns sozusagen tätig sind, aber nicht nur uns alleinig vertreten, sondern natürlich auch andere. Und ja, das braucht schon ein bisschen, das ist komplex. Also wenn man sowas startet, und das hätte ich mir ehrlich gesagt, hätte man mir das 1992 gesagt, ich glaube, ich hätte es nicht angefangen. Aber man startet als kreativer Mensch und klar lernt man in seiner Meisterprüfung, wie man eine Buchhaltung macht und was zum Verkaufen dazugehört, aber man sieht dann auch, wie im Laufe der Zeit eigentlich die kreative Arbeit immer mehr zurückgedrängt wird, weil du beschäftigt bist mit Vertrieb, mit Logistik, mit Psychologie, sobald du deine Mitarbeiter dazu kriegst, mit der Steuer, mit der Juristerei, mit Finance und alles hast du ja eigentlich nicht wirklich gelernt. Also entweder holt man sich dann Top-Leute dazu, das kann man sich aber meistens nicht leisten. Also bildet man die aus und also es ist manchmal so ein bisschen ein Teufelskreis, aber da muss man sich halt ausarbeiten. Und wenn man auf so einem Level arbeitet, wie wir das tun und auch kompromisslos, dann bleibt dir ja immer nur eine gewisse Schicht in der Gesellschaft, die für die das überhaupt in Frage kommt und leistbar ist. Das ist zwar auch nicht immer das, was man sich so wünscht, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, also hochkarätiges Handwerk hat über Jahrhunderte immer nur so überlebt, weil es Menschen, die sich's leisten konnten, Dinge in Auftrag gegeben haben, besondere Stücke, die maßgeschneidert wurden, die Einzigartigkeiten zeigten und das sozusagen damit am Leben zu halten. Und wir sehen natürlich heute in Ländern wie Japan, die für 100 angewandte Handwerke lebende Staatsschätze auszeichnen, wo du im Jahr, ich glaube, es sind 30.000, 35.000 Euro bekommst. Und aber du bist Ansprechpartner für jeden, der da Interesse hat, deine Kunst zu lernen, um die weiterzugeben an die nächsten Generationen. Sowas gibt es in Frankreich mit Métier d'Art auch. Und das ist immer das, wo ich sage, so eine Art von Wertschätzung brauchen wir eigentlich in unserem Land auch. Das kostet eigentlich nicht viel Geld. Aber es gibt so einen Ansporn, tatsächlich nicht beim ersten bisschen aufzuhören, sondern sich dahin zu bringen, dass eine Arbeit entsteht, die so wertvoll ist, dass sie weiter lebt, ja, und weitergegeben wird. Weil sonst in den, wie wir momentan so unterwegs sind, klar, jeder weiß es, Produktion in Europa ist nicht wirklich zukunftsträchtig oder mit gewissen Dingen verbunden und die anderen, das geht alles, rutscht alles über sie. Das sind schon Herausforderungen, die man da gestellt ist. Aber da muss ich sagen, aufgrund dieser Kompromisslosigkeit, wo ich sage, nee, das ist die Marke, die ich baue, die ganze Visualisierung, was wir eigentlich tun und auch ständig dieses Kommunizieren, mit welchen Handwerkern wir arbeiten, die völlige Transparenz, also da kann man in alles reingeben, da gibt's kein Fake. Das ist, glaube ich, das, was uns heute auch dahin gepusht hat, dass wir solche Preissteigerungen wie Covid und Ukraine-Krise überleben, weil das Vertrauen in das Produkt, in die Marke und auch diese Beständigkeit da ist. Wie weit man das noch ausreizen kann, da mache ich auch ein Fragezeichen dran. Aber es ist immerhin jetzt über die viele Jahre konsequente Arbeit doch am Ende, wo man sagt, okay, das verschafft ja auch das Überleben in solchen Zeiten. Ja.
War Covid eine schwierige Situation?
Ja, klar. Also bei Covid, ich muss sagen, ich habe so viele Businesspläne, habe ich mein ganzes Leben noch nicht geschrieben und das ist nicht meine Leidenschaft. Und man ging vom Worst Case, Middle Case, Best Case aus und hat sich angedockt an die Zahlen der Tourismusindustrie und der Gastronomie zu der Zeit. Und wir kamen alle besser da raus, als wir dachten. Aber was uns tatsächlich einen Dämpfer verpasste, waren die enormen Energiekosten. Und unser Produkt ist natürlich lohnkostenintensiv und energieintensiv. Und das ist schon eine Herausforderung. Ja, also weil du tatsächlich Dinge, die du früher in der Kalkulation hattest, die haben keine Rolle gespielt, wie eine Gipsform oder so. Heute spielt es eine immense Rolle, weil die Energie, die benötigt wird, um dieses Material zu erschaffen oder auch wieder in das Recycling zu nehmen, ist plötzlich signifikant mit einer Nummer da, mit einer Zahl dastehend. Und das hat dir dann Teuerungsraten von 100-300% gebracht. Und dann rutscht man natürlich schon in eine Ebene rein. Aber ich muss sagen, also ehrlich gesagt, ich sehe unsere Arbeit, wir sind nicht Premium. Wir sind tatsächlich im Luxusbereich tätig, aber nicht das Luxus als dieses manchmal falsch verstehende oder ins Negativ ziehende, sondern es ist tatsächlich, wir leisten uns das, dass wir mit Handwerkern, Menschen arbeiten, kompromisslos und ein Produkt erschaffen, das man einfach nicht super kostenreduziert optimiert rausbringen kann, sondern wir gehen für die Sache raus. Und jedes Stück, das bei uns neu rauskommt, muss auch all dem standhalten, dass ich weiß, okay, das hat mindestens einen 10 bis 20 Jahre Zyklus, wenn nicht sogar mehr. Nur dann ist es auch etwas, was sich rechnet und Bestand hat und die Leute drauf anspringen. Und gerade ist es schön, wir sind an einer Entwicklung von 5 oder 6 neuen Formen. Und die Lust der Kundschaft, da wieder weiterzumachen und neues Chapter, so kann man es auch mal. Das ist schon sehr erfrischend zu sehen, dass, wenn man sich was Neues ausdenkt, dass die Leute mitgehen und die sind auch, klar, die geben konstruktive Kritik ab, die man mit einfließen lassen kann. Und manchmal muss man dem aber auch standhalten und sagen, nee, sehe ich anders. So muss es sein. Man darf auch nicht zu viele Menschen mitreden lassen, sondern tatsächlich.
Manchmal muss man die Öhrchen zumachen und sich nur auf sich selber konzentrieren. Das ist halt, macht da eben das Besondere auch aus. Also das besondere Menschen wie dich, die so kreativ sind, wenn das so einfach wäre und man das beeinflussbar sein sollte, dann würden ja alle irgendwie kreativ sein. Aber dann hat man nicht dieses Besondere und diesen, ich glaube, es gibt immer diese eine Begabung, die man hat. Und ich finde es ganz toll, dass du den Weg so straight gegangen bist und dich hast einfach, so wie ich das jetzt höre, so gar nicht abbringen lassen, sondern wirklich. Du, wie du auch hier sitzt mit dieser Ruhe und dieser Klarheit, ich bewundere das.
Mein Partner sagte, du bist einfach, ich sagte, warum habe ich noch nicht das große Geld gemacht? Er sagte, du bist einfach zu produktfokussiert. Ich sagte, ja, das stimmt, ich mag einfach schöne Dinge um mich, ob das nun die Mode, die alles, was Accessoires, das auch das, was auf dem Tisch steht. Ich wollte da nie Kompromisse machen, ich dachte immer, ich lebe nur einmal. Das ist genauso wie ein guter Champagner. Ja, warum soll ich einen schlechten trinken? Also weiß nicht, was mit mir morgen passiert. Aber es ist so, ich glaube, es hat tatsächlich was mit dieser Wertschätzung zu tun. Und je nachdem, wie man aufgewachsen ist und was man da so mitbekommen hat. Und bei mir war es viel durch das Großwerden in meine Großmutter, die war in der Gärtnerei tätig und meine Onkel, Tanten und mein Großvater hatte eine kleine Landwirtschaft und der andere nahm die, für den war das die Work-Life-Balance nach dem Job bei Daimler, seinen Obstbauerleidenschaft zu pflegen. Und wenn du dann siehst, wie viel Mühe es bedarf und wie viel Arbeit, um eine Erdbeere oder eine, ich sage mal, all diese Sachen zu geschmackvoll auf den Tisch zu bringen, das ist schon was, ich glaube, das bringt diesen Respekt mit, ja. Und ich sage so, und das kann doch jetzt nicht einfach auf irgendwas Bananem liegen. Das war dann mein Anspruch, sagen, okay, da habe ich ein bisschen eine andere Sichtweise. Und ich glaube, das ist das, was mich heute auch antreibt, weiterzugehen, auch den nächsten Schritt zu gehen. Es ist, man sieht sich an vielem satt und für mich ist tatsächlich sozusagen wieder diesen Blick zu schärfen für den Gast, für den Benutzer, den Blick zu schärfen für Details, für Qualität, Haptik, weil am Ende geht es tatsächlich um dich selber. Also wie fühlst du dich wohl dabei? Findest du es klasse oder nicht klasse? Und dann ist man wie du sagst, Gastronomie, nicht Gastronomie, mit, bei uns ist es 50-50, also ein Teil ist 50% geht's in die Gastronomie, die andere ist tatsächlich im Private-Bereich, wobei man auch da sagen muss, sind wir mehr im repräsentativen Bereich tätig. Da sind die Private Chefs halt zu Hause. Aber gekocht wird immer gut drauf. Und ja, die Pasta schmeckt auch drauf.
So wie ich dich jetzt als Mensch und als Frau hier erlebe, du bist sehr zielstrebig und du lebst dafür, deine Idee umzusetzen. So Menschen wie du, und ich würde mich jetzt mal mit dazu, wie ich, die da auch sehr direkt nach vorne gehen und auch wissen, was sie wollen, die strahlen das ja auch aus. Hast du in der ganzen Zeit deiner Selbstständigkeit als Unternehmerin auch Situationen erlebt, wo du jetzt zurückwirkend sagen würdest, ob mir das jetzt passiert wäre, wenn ich ein Mann wäre? Oder hattest du mal diese Situation, wo jemand vielleicht auch in Frage gestellt hat, ist sie Unternehmerin, ist das ihr Unternehmen? Also irgendwie sowas, wo du dich unwohl gefühlt hast?
Also ehrlich gesagt, nein, ist mir nicht passiert. Aber ich habe natürlich auch ein anderes Standing mit dem, was ich tue da. Und gut, ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung gemacht im Middle East. Da war ich selber noch nicht reisend. Das haben bislang andere, meistens tatsächlich Männer, für mich übernommen, weil das ja andere Kulturen sind. Aber die Kunden, die der Frauenpalast in Katar, das hat man von Frau zu Frau geregelt, das geht auch. Aber nee, ich muss sagen, das ist mir so nicht begegnet. Ich find's nur manchmal erstaunlich, also mir begegnet's dann eher Frauen im Design und die öffentliche Wahrnehmung dazu. Also als, glaube ich, 60 Jahre Salon Immobile gefeiert wurde und die Designer des Landes in Italien waren nur Männer, keine einzige Frau. Wo ich sagen, das darf nicht passieren. Also es ist, wir haben großartige Designerinnen und sowas gehört dann mit vorne dran, genauso wie bei den Köchinnen. Aber ich glaube, es in kreativen Berufen ist es nochmal eine andere Ansage, weil du tatsächlich dich ja mit durch deine Arbeit darstellst und das macht es einem bestimmt leichter und man kann anders fordern. Also ich glaube natürlich, wenn du als Macher entsprechend auftrittst, ist mir eigentlich eher das begegnet. Und heute, ich bin jetzt 59, ja, ich mag das, es ist nicht so mein Alter eigentlich, ich fühle mich ganz anders. Aber das Schönste ist, wenn du mit 25, 30-jährigen Küchenchef dich unterhältst und eigentlich an neuen Dingen knobelst und irgendwie virtuos da im Dialog bist, dann ist egal, ob du eine Frau bist, das ist egal, wie alt du bist. Das spielt alles keine Rolle mehr und ich glaube, davon muss man sich befreien. Es geht tatsächlich ums Können, ums Wissen, ums aktive Mitmachen, Leidenschaft. Ja, also all dieses, ich glaube, dann kann man das andere aushebeln. Und dann ist es den Respekt, den man sich gegenseitig wiederbringt. Und ich glaube, damit kommen wir alle weiter. Mhm. Klar gibt's in großen Unternehmen ist die Frauenquote immer noch nicht ausreichend. Das sind, glaube ich, andere Themen. Aber jetzt im kreativen Beruf, wo du mit einem Signature rausgehst, ich glaube, hat man, egal ob Mann oder Frau, eine gewisse Kompetenz oder Macht, ist das falsche Wort, aber ein Standing da wird man respektiert. Hoffe ich mal.
Gehst du privat in Berlin essen? Auch in Restaurants, wo es deine wunderschönen Kreationen nicht gibt?
Ah, ja, klar. Nein, klar. Nein, klar.
Hast du, also generell, wo gehst du gerne in Berlin essen?
Also das Schöne ist gerade, dass meine Tochter, die lebt wieder in Berlin, ist 25 und wir gehen immer wieder was Neues austesten. Und immer mal wieder den vietnamesischen Streetfood oder der neue Laden, der hier das neue Art von Bistro oder klar geht man dann auch, 25 Jahre feiert man mit dem Fasil oder man geht mit Daniel Calvert in Stoke, weil die kennen sich aus Hongkong. Und also das ist lively. Schade ist es, dass das Jahr nicht genügend Tage hat, um das irgendwie zu spielen. Ich müsste viel, viel mehr auch in Deutschland unterwegs sein. Aber wir nehmen es uns dann immer wieder vor. Neulich war im Deidesheim bei Daniel Cimkovic und dann beeindruckt, dass er dann jetzt 3 Sterne kriegt. Und das Schöne ist, auch wenn man sich noch nie gesehen hat mit den Köchen, es entsteht sofort eine Bindung und das matcht immer. Ja? Das ist genau das, was ich liebe. Man trifft sich auf einer Augenhöhe. Also jeder hat was zu bieten und jeder ist in seiner Art, hat eine Begabung und kann was zeigen. Und das zusammen, das ist einfach, ist schon was anderes, wie wenn du jetzt nur irgendeine Marke repräsentierst. Also gibst ja doch ein Stück weit deiner selbst darüber. Ja. Und man öffnet sich ja da auch mit all dem, was man da jetzt rausschiebt. Ne? Man muss der Kritik standhalten. Und meine Vertriebsleute sind manchmal nicht sehr freundlich.
Gibt es irgendwas, wo du dir zurückdenkst, in den letzten, vielleicht im letzten Jahr, wo du so einen Moment hattest, du hast einen Teller von dir gesehen mit einem Gericht, wo du gesagt hast, ja, das ist die perfekte Symbiose.
Das ist zu viele. Ja? Sorry.
Das erwärmt mein
Herz. Ich freue mich immer, wenn die Bilder schicken oder wenn Max, mein Art Director, dir bei Social Media, bei Instagram, sagt, guck mal hier und da. Dann sage ich, ach wow, das in Kyoto oder das in Korea und das in da. Und oder die Bilder kommen aus, hey, by the way, ich sitze gerade im Eastern and Orient Links Press, was ist das denn? Ja, und also das ist schon erfrischend und sind, wo du dann so merkst, du hast eigentlich ganz schön viele Fans da draußen, weil manchmal schicken die dir was, wo du gar nicht weißt, dass der Laden deine Ware hat. Ja. Es ist schon nett. Ja, es gibt einem sehr herrliche Momente.
Schön. Das muss richtig schön sein. Ich stelle mir das auch wirklich, wenn man so eine Wertschätzung auch als Künstlerin dann auch wieder zurückbekommt und man so geschätzt wird und man das auch spürt, ich glaube, dann hat man alles richtig gemacht.
Alles schon befriedigend, ja. Also es ist, aber ich muss sagen, ich habe mir bestimmt nicht das einfachste Handwerk ausgesucht, aber ich glaube, in vielen kreativen Berufen ist es so. Und ich muss aber auch sagen, ich habe immer tolle Menschen um mich rum gehabt, also die auch supporten oder mitdenken und einen auch vorantreiben und sagen, komm, weiterlaufen, weiter, nicht dir die Steine in den Weg legen, weil ich glaube, all wir Kreativen, wir können gut Hürden laufen. Wir sind da gut drin. Aber es ist viel schöner, wenn Menschen hinter dir stehen und sagen, komm, die schaffen wir. Die schaffen wir alleine oder ich lege sie dir flach. Die Hürde, ja, die musst du nicht drüber, da kannst du bequem drüber gehen. Also das ist schon das, wo ich sagen muss, da sind mir in meinem Leben auch sehr viele sehr tolle Menschen begegnet, denen ich auch viel zu verdanken habe. Und wo man, glaube ich, so ich was geben konnte und sie mir was geben können. Und das, ich glaube, das ist, ja, das macht das Leben schon lebenswert, auch in den Bereichen. Und sowohl Frauen wie Männer, die da supportive sind. Das ist schon toll, ja. Das, was ich da tue, ist schon irre, ehrlich, freigesprochen. Es ist schon irre. Da muss man schon viel Selbstvertrauen haben, dass man das durchhält. Aber jedes Mal, wenn ich dann wieder unterwegs bin und wir neue Kundschaft bekommen, das freut einen dann und es beflügelt wieder. Und es gibt so Dinge, wo du dann unternehmerisch dann sagen musst, okay, ich kann nur mit dem Anspruch, den ich habe, kann ich nur den und den Umsatz erreichen. Und auf das muss ich dann halt mein ganzes anderes abstimmen. Das sind auch so Erkenntnisse. Also mir geht es nicht immer nur um höher, schöner, größer, weiter. Für mich geht es tatsächlich darum, es zu erhalten und jetzt zu gucken, wo geht die Reise hin. Also bei uns ist tatsächlich klar, was passiert in 10 Jahren.
Dann bin ich sehr gespannt auf deine weitere Reise. Ich glaube, wir werden alle auf Insta dich verfolgen und wünschen dir alle das Allerbeste. Ich bin total inspiriert von unserem Gespräch. Vielen Dank, dass
danke
du heute
für die Einladung.
Da warst, liebe Stephanie.
Ja, es war eine große
Dank
Ehre.
Und mir auch. Muss ich wirklich sagen, es war ein Herzenswunsch von mir.
Ich auch.
Und ich danke euch allen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns zugehört habt bei diesem wunderschönen, leichten Gespräch. Ich nehme sehr viel Inspiration mit. Dieses Denken an sich selber zu glauben und das dann einfach auch durchzuziehen und sich nicht immer von allen Seiten belatschern lassen, sage ich jetzt mal so auf Berlinerisch. Mhm. Vielen Dank für deine klaren Worte. Ich habe das sehr geschätzt. Und ich glaube, damit bist du auch große Inspiration für viele, die das dann jetzt hören, einfach auch mal wirklich auf sich selber zu hören. Ich bewundere dich. Vielen Dank für deinen Besuch.
Dankeschön.
Und euch noch einen schönen Tag.
Danke sehr.
Tschüss.
Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.